Ja, wunderschön, guten Morgen. Schön, euch zu sehen, schön, euch wiederzusehen. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Ich hatte nochmal auf die Homepage bei euch geschaut, tatsächlich. Scheinbar ist das so eine Sache, dass man gerne auch auf die Homepage der anderen Gemeinde schaut. Freut mich, euch wiederzusehen. Und man merkt auch so die Verbundenheit erstmal auch zwischen den Gemeinden und dann auch zwischen den Familien. Es ist auch noch nicht so lange, dass meine Frau Nachname Gärtner hat, erst 13 Jahre. Aber Wolfgang kennt die Familie Binder schon so lange und das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das wirklich richtig ankommt. Ja, schön bei euch zu sein und schön mit euch. Ich freue mich auch darüber, mit euch heute ins Wort Gottes zu schauen und auch die Frage zu stellen, was hat Gott denn eigentlich vorbereitet auch für den heutigen Morgen? Und ich möchte gerne über ein Thema sprechen, das meiner Familie und mir in den letzten ein, zwei Jahren, kann man sagen, sehr wichtig geworden ist, weil wir ganz viele Situationen erlebt haben, in denen uns Gott sehr gesegnet hat. Und ich finde es sehr spannend, mal darüber nachzudenken, wie ist es eigentlich, erwartungsvoll zu leben? Was bedeutet das eigentlich? Ich möchte einsteigen mit einer bekannten Person in der Kirchengeschichte. Das ist der Herr Müller, Georg Müller. Das Foto ist jetzt schon ein, zwei Jährchen her. 1843 hat Georg Müller ein Waisenhaus in Bristol gegründet. Und er hat bei der Gründung des Waisenhauses, hat er gesagt, Gott nennt sich Vater der Waisen, deswegen weiß ich, er wird sich um die Waisenkinder kümmern, wenn ich ihn darum bitte. Er hat das Waisenhaus in einer Zeit des Krieges, in einer Zeit des Hungers und der Seuchen und Krankheiten gegründet, in der viele Kinder ihre Eltern verloren haben und ohne Eltern zurückgeblieben sind. Und er hat diese Not gesehen, als überzeugter Christ mit einigen Mitarbeitern, auch mit sehr wenigen finanziellen Möglichkeiten, haben sie ein Waisenhaus gegründet, sehr viele Kinder aufgenommen. Und er hat ein Buch geschrieben, das auch sehr spannend ist. Ich habe nicht alles gelesen, aber einen Teil davon. Er beschreibt ganz viele verrückte Situationen, in denen Gott dieses Waisenhaus, Georg und die Kinder, unglaublich gesegnet hat. Er beschreibt, dass sie an vielen Tagen gar nichts zu essen hatten. Und unter anderem beschreibt er eine Situation, das war Mittagessenszeit, die Kinder kamen an den Tisch und das Besteck lag schon auf dem Tisch. Haben sie schon das Besteck in die Hand genommen. Er beschreibt das so lustig, dass sie dann auch schon geklackert haben und so und in voller Vorfreude auf das Essen bereit waren, das jetzt zu bekommen. Und Georg und sein Team hatten nichts, was sie den Kindern geben konnten. Also es war kein Essen da. Der Tisch war nicht gedeckt. Aber die Kinder saßen am Tisch und warteten. Und Georg Müller hat sich zum Tisch gestellt, hat die Kinder darum gebeten, aufzustehen und für das Essen zu danken. Er hat gesagt, wir danken Gott jetzt für das Essen, was er uns geben wird. Und sie dankten und im Anschluss an das Gebet hat es an der Tür geklopft. Dort stand ein Mann. Er hat die Tür geöffnet, da stand der Bäcker. Und der Bäcker sagte ganz aufgeregt, Herr Müller, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Sie Essen brauchen. Ich bin früher aufgestanden und habe die ganze Nacht gebacken. Hier ist das Gebackene. Dieser Bäcker wusste nichts von der Situation. Georg Müller hat ihm das nicht berichtet und er hat ihm Brot vorbeigebracht. Sie dankten für die Gebetserhörung und aßen das Brot. Kurze Zeit später klopfte es wieder und dort stand ein weiterer Mann und das war der Milchmann. Früher wurden die ja mit Kutschen von Ort zu Ort transportiert. Und dieser Milchmann sagte zu Herrn Müller, mein Milchkarren ist gerade vor ihrem Haus zusammengebrochen. Und ich kann diese Milch jetzt nicht weiter in die Stadt bringen und wenn ich brauche jetzt Zeit, um das Rad zu erneuern und zu reparieren und bis dahin wird die Milch nicht mehr gut sein, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich die gesamte Milch hier lasse und ich meinen Karren hier reparieren kann? Er nahm das Milch ganz dankbar an, verteilte es an die Kinder und sie dankte für die Gebetserhörung. Georg Müller beschreibt viele solche Situationen in seinem Buch. Situationen, in denen er erwartungsvoll Gott gegenüber gebetet hat. Und ich möchte heute so die Frage stellen, was kann ich denn eigentlich von Gott erwarten in meinem Leben? Ist es vielleicht sogar so, dass wir zu wenig von ihm erwarten, dass wir ihn klein machen, dass wir ihm zu wenig zutrauen? Und die Frage, was würde sich denn eigentlich in meinem Leben verändern? Wie würde sich das zeigen, wenn ich wieder anfange, Gott Großes zuzutrauen und wenn ich erwarte, dass er handeln wird? Was würde sich in meinem Leben verändern? Eine kleine Definition zum Begriff Erwartung. Was bedeutet das eigentlich? Was kann man darunter verstehen? Eine Erwartung ist die Vorstellung von einem zukünftigen Ereignis oder Zustand, das auf Überzeugungen oder Hoffnungen basiert. Also quasi etwas hoffen, von etwas überzeugt sein, das nicht meinen menschlichen Vorstellungen entspricht, sondern sie übersteigt. Also Großes von Gott erwarten. Und ich stell mal die These auf, Gottes Wille ist es, dass wir Großes von ihm erwarten. Denn er ist ein großer Gott. Und er hat schon in der Vergangenheit viel Großes getan und wird das auch in der Zukunft tun. Er will nicht, dass wir als seine Nachfolger uns mit wenig zufrieden geben. Er ist ein großer und mächtiger Gott. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es eine Entscheidung erfordert, dass ich damit rechne, dass Gott Großes bewirken kann. Und das drückt sich dann aus, das verändert mein Gebetsleben, das bringt mich ins Fasten, das stellt mein Glaubensleben wieder auf die Beine. Wolfgang hat es schon gesagt, meine Mutter lässt sich taufen nächste Woche und das ist eins der Ereignisse, von dem ich vorhin geredet hatte für meine Familie und mich, weil wir seit 17 Jahren für meine Mutter beten. Seit 17 Jahren, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, beten wir dafür, dass meine Mutter auch zum Glauben kommt. Und ich bin ganz ehrlich, es gab viele Situationen, da habe ich echt den Glauben daran verloren, dass das noch passiert. Und das war ein guter Freund, der mir gesagt hat, Anton, weißt du, es ist nicht so abhängig davon, wie groß dein Glaube letztendlich ist. Denke dran, der Gott, an den du glaubst, der ist groß. Und es reicht so ein minimaler, kleiner Glaube, so groß wie ein Senfkorn. Und dein Gott kann Großes bewirken. Und das hat viel verändert in meinem Leben und meinem Gebetsleben. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass das letztendlich passiert ist, dass sie zum Glauben gefunden hat. Ich möchte mit euch so ein paar Phasen betrachten, die wir durchlaufen werden, wenn wir anfangen, etwas Großes von Gott zu erwarten. Und ich möchte das am Beispiel von Mose machen. Der erste Punkt ist, Gott ist der, der beauftragt und der verspricht. Es geht um die Situation Mose, der den Auftrag von Gott bekommt, das Volk aus Ägypten aus der Sklaverei zu führen. Wir lesen 2. Mose 3, die Verse 9 bis 12. 2. Mose 3, die Verse 9 bis 12. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg, ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Aber Mose entgegnete, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich werde dir beistehen Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Eine Sache müssen wir wissen, das ist nicht nur so bei Mose gewesen, das ist auch in unserem Leben so. Gott ist der, der uns beauftragt und der uns sendet. Wenn mein Leben auf seinem Fundament basiert, dann ist er der, der mich beauftragt. Und hier in dieser Situation bei Mose verspricht Gott ihm Segen und Bewahrung. Er gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Und Mose erstmal voll mit Zweifel, wer bin ich schon, dass ich das kann? Und Gott macht ihm klar, dass er es ist, der ihn dazu befähigt. Und ich weiß gar nicht, was, also ich habe mich so gefragt, was hat Mose eigentlich so für Vorstellungen, wie das Ganze jetzt vonstatten geht? Geht zum Pharao und sagt, hier, lieber Pharao, ich nehme das Volk jetzt mit. Oder wie soll das gehen? Wie soll das praktisch aussehen? Er sagt ihm hier nur, er wird bei ihm sein, er sagt, macht ihm klar, er hat ihn beauftragt, dass er ihn sendet zum Pharao und dass er das tun wird. Häufig ist es in unserem Leben auch so, dass wir nicht genau wissen, Gott, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Bestimmte Pläne fürs Leben, bestimmte Ziele, die man sich gesetzt hat. Wie bestätigt das Gott? Und woher weiß ich, dass es wirklich sein Wille ist? Die erste Phase ist, Mose erfährt von ihm, Gott beauftragt und er verspricht ihm etwas. Und jetzt kommt eine Phase, von der ich überzeugt bin, in die kommen wir alle irgendwie rein. Denn der Mensch ist eben so gestaltet, wir sind von unseren Gedanken immer so, dass wir den gedankenfreien Lauf lassen und uns ganz viele verschiedene Vorstellungen machen, wie bestimmte Dinge konkret auszusehen haben. Wenn Mose hier den Auftrag kriegt, stellt er sich wahrscheinlich auch vor, wie das dann aussieht. Und jetzt wird's spannend. Jetzt macht's Mose. Mose geht zum Pharao. Wir gehen zum zweiten Punkt. Das wollte ich eigentlich vorlesen. Falsche Vorstellungen ist der zweite Punkt. 2. Mose 5, die Verse 1 bis 9. 2. Mose 5, die Verse 1 bis 9. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk gehen, damit sie für mich in der Wüste ein Fest feiern können. Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören und Israel gehen lassen sollte? Erwiderte der Pharao, ich kenne diesen Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Sie entgegneten, er ist der Gott, der Hebräer, der ist uns begegnet. Deshalb wollen wir 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und für den Herrn, unseren Gott, ein Opferfest feiern, damit er uns nicht durch Krankheit oder Krieg sterben lässt. Da herrschte der König von Ägypten die beiden an, Mose und Aaron. Was fällt euch eigentlich ein, dass ihr die Leute von ihren Pflichten abhalten wollt? Los, geht zurück an eure Arbeit. Es gibt schon genug von diesem Gesindel im Land, fuhr der Pharao fort. Und nun wollt ihr auch noch, dass sie ausruhen, anstatt zu arbeiten? Noch am selben Tag befiehlt der Pharao den ägyptischen Aufsehern und den israelitischen Vorarbeitern, gebt den Israeliten kein Strohhäcksel mehr für die Herstellung der Ziegel, wie ihr es bisher getan habt. Ab jetzt sollen sie selber über die Felder gehen und das Häcksel zusammensuchen. Verlangt von ihnen aber trotzdem die gleiche Anzahl an Ziegeln wie bisher. Erlasst ihnen kein Stück, denn sie sind faul. Deswegen schreien sie, lasst uns gehen, damit wir für unseren Gott ein Opferfest feiern können. Bürdet den Leuten noch mehr Arbeit auf, dann sind sie beschäftigt und hören nicht mehr auf dieses Lügengeschwätz. Wie stelle ich mir die Situation vor? Mose bekommt den Auftrag von Gott. Mose geht zum Pharao. Mose sagt dem Pharao, in vielleicht einer gewissen Selbstsicherheit, lass mein Volk ziehen, denn der Herr hat gesprochen. Vielleicht hat er sich dann vorgestellt, dass der Pharao zitternd auf die Knie fällt und das Volk ziehen lässt. dass der Pharao keinen Widerspruch geben wird, sondern das Volk ziehen lassen wird. Man kann Mose keinen Vorwurf machen, er ist total selbstsicher, weil er davon überzeugt ist, dass Gott ihn beauftragt hat. Denn Gott wird doch den Weg schon frei machen, oder nicht? Ich meine, er hat mir das doch gesagt. Er hat mir doch seine Zusage gegeben. Er hat doch zu mir gesprochen und mir seine Zusage gegeben, mich zu segnen und meinen Weg zu ebnen. Haben wir diese Gedanken vielleicht auch schon mal gedacht? Hat Gott nicht gesagt, dass er das tun wird, dass er mir das in seinem Wort verspricht? Das passt jetzt nicht, wie der Pharao reagiert. Gott hat doch gesagt, er wird den Weg frei machen. Ich frage mich, was muss da in Mose vorgegangen sein? Welche Gefühle kommen in ihm hoch? Als der Pharao reagiert und sagt, jetzt werden die richtig knechten. Und diesen Gott Israels kenne ich nicht. Wer ist das, von dem du erzählst? Mose kehrt nach Ägypten zurück mit dem Ziel, das Volk aus der Sklaverei zu führen. Und er macht eigentlich alles nur noch schlimmer. Er hat es sich wahrscheinlich so ausgemalt, dass er jetzt diese gute Botschaft weiterbringen kann seinem Volk. Aber er muss mit ernüchternden Nachrichten zurückkommen. Alles ist nur noch schlimmer. Mose hat konkrete Vorstellungen. Und Gott, so wie bei uns im Leben auch, ich mache mir meine Vorstellung, wie mein Lebensweg auszusehen hat. Und in diesem Rahmen muss Gott handeln. Und wenn er das nicht tut, dann widerspricht er doch seinem Wort, oder nicht? Und nach der Phase der falschen Vorstellung kommt ganz automatisch die nächste Phase, die sehr entscheidend ist. Es ist die Phase der Entmutigung. Warum jetzt diese Situation, dass alles nur noch schlimmer wird? Wir lesen in 2. Mose 5, die Verse 22 bis 23. Da wandte sich Mose an den Herrn und fragte ihn, warum, Herr, hast du deinem Volk das angetan? Warum hast du mich überhaupt hierher geschickt? Seit ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen mit ihm zu reden, hat er das Volk nur noch schlechter behandelt. Du aber hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Nach dem Hoch, dem klaren Auftrag von Gott, kommt jetzt das Tief. Mose ist tief enttäuscht davon, dass Gott hier nicht reagiert hat. Und das Spannende ist ja, er hat scheinbar nicht so reagiert, wie Mose sich das vorgestellt hat. Und Mose kommt und reagiert mit einem Vorwurf an ihn und sagt, Herr, warum tust du das deinem Volk an? Warum hast du nicht gehandelt? Er sagt hier, und das, wenn man auf die Worte hört, ist das schon ein heftiger Vorwurf. Er sagt, du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Er ist zu tief enttäuscht. Und ich denke, dass sowas in unserem Leben auch dazugehört. Es gibt eben Phasen, in denen sind wir enttäuscht von Gott, nicht gehandelt zu haben. Und am Ende müssen wir uns die Frage stellen, bin ich vielleicht einfach nur davon enttäuscht, dass Gott nicht gehandelt hat, wie ich das möchte? Er hat ihm doch den Auftrag gegeben. Warum ist Gott so passiv? Warum ist er so passiv? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Mose geht zurück zu seinem Volk und wie die reagieren, das schauen wir uns auch gleich an. Mit schlechten Nachrichten. Sie müssen noch mehr knechten. Und ich kann mir vorstellen, dass Mose sich fragt, wie soll das jetzt noch gehen? Er hat den Auftrag gegeben, ich bin zu Pharao gegangen und der hat ganz klar gesagt, das wird nicht funktionieren, ganz im Gegenteil, sie müssen noch mehr knechten. Was soll ich jetzt noch machen? Ich habe doch keine Armee. Gott, wie willst du dein Volk jetzt befreien ohne eine Armee? Und zum Pharao nochmal zu gehen? Ich weiß nicht, ob Mose sich das zugetraut hätte, das nochmal zu machen. Das ist ein herber Rückschlag für ihn. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jetzt ist die Frage, wie reagiere ich, wie reagierst du, wie hat Mose reagiert, wenn wir in eine Phase der Enttäuschung kommen? Wenn wir etwas von Gott erwartet haben, wir haben eine klare Vorstellung und es trifft nicht so ein. Wie reagiere ich? Es kann einmal, meine Reaktion kann sein, ich gerate in eine Art Strudel der Enttäuschung. Enttäuscht von Gott zu sein, dass der Pharao nicht umgestimmt wurde, kann ihn dazu führen, dass er einfach nichts mehr von Gott erwartet. Dass er aufhört, Großes von ihm zu erwarten. Kennst du das? Vielleicht hast du auch mal von Gott erwartet, dass er dir diesen einen Job gibt, diesen einen Ehepartner, dieses Kind, und er tat es einfach nicht. Unverständnis und Enttäuschung sind da. Und Mose hätte den Weg hier einschlagen können, sich von dieser Enttäuschung runterziehen zu lassen in einen Strudel. Die eine Enttäuschung jagt die nächste. Und das hätte ihn davon abgehalten, wie es dann weitergeht. Er hat sich nicht davon abhalten lassen, weiterhin Großes von Gott zu erwarten. Und am Ende wissen wir, Israel wurde befreit. Aber ich denke, Mose ist uns hier ein unglaubliches Vorbild. Denn menschlich hätte man es verstehen können, wenn er jetzt aufgehört hätte, Großes von Gott zu erwarten. Aber warum wäre das die falsche Schlussfolgerung? Warum ist es die falsche Schlussfolgerung, enttäuscht zu sein von Gott und diese Enttäuschung mein Leben bestimmen zu lassen? Denn wenn, so wie im Fall von Mose, ich enttäuscht bin, weil ich Vorstellungen hatte und Gott hat sie nicht erfüllt und das zieht mich runter und ich gerate in einen Strudel, dann heißt das, ich bin der Taktgeber. Ich bin der, der sagt, so muss das aussehen und Gott, du hast so zu handeln. Das ist das Problem. Das bedeutet, ich bin eigentlich nur enttäuscht davon, dass Gott nicht meine Erwartungen erfüllt. Ich habe mal gehört, in einer Ehe kann das auch sehr problematisch werden, dass wenn ein Ehepartner merkt, der oder die, der erfüllt gar nicht meine Erwartungen. Ich bin da der Taktgeber, es geht hier um mich. Ich sage, wie Gott zu handeln hat. Und alles andere kann nicht sein. Und was passiert dann? Automatisch. Ich fange an, Gott zu limitieren. Ich stecke in eine Schublade, wie ein Schubladengott. In dem Rahmen handelt er. Weil alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Und so ist der Strudel der Enttäuschung vorprogrammiert. Und es geht weiter, von der Enttäuschung geht es weiter. Das Resultat ist, ich bin gefangen in einem Kreis von Erwartungslosigkeit. Ich erwarte einfach nichts mehr von Gott, weil dann kann ich ja nicht enttäuscht werden. Das kann das Resultat sein. Ich kann dann nicht mehr negativ überrascht werden, sondern nur noch positiv, wenn ich nichts mehr von ihm erwarte. So eine Art Selbstschutz. Bloß nicht zu viel riskieren, sich lieber zurückhalten und nichts tun. Wie kümmerlich wird das Gebetsleben sein, wenn ich so durch mein Glaubensleben gehe? Denn Erwartungslosigkeit, nichts mehr von Gott zu erwarten, führt in Passivität. Ich fange auch an, nichts mehr für ihn zu tun. Mit meinem Nachbarn zu reden über Jesus, ach Gott, ganz ehrlich, der wird doch sowieso nicht zum Glauben kommen. Dann muss ich doch gar nicht mit ihm reden. Ich könnte ihm doch einfach vielleicht einfach so einen Psalm in den Briefkasten geben und ach nee, ach Gott, das Nee, ich lasse es sein, weil das wird doch sowieso nichts. Kennt ihr das? So ein, aus einem Strudel der Enttäuschung oder der Erwartungslosigkeit wird man passiv, macht gar nichts. Das Glaubensleben stirbt so langsam, Stück für Stück aus. Man hält es irgendwie über Wasser. Und dann schaut man das Wort Gottes und schaut, wie die Männer Wunder erlebt haben. Und sich auch immer wieder überrascht waren. Ja, Jesus stillt den Sturm. Was sagen die Jünger? Boah, wer ist dieser, dass der Sturm ihm gehorcht? Die Jünger sind überrascht davon, welche Macht Jesus hat, mit einem Wort den Sturm zu stillen. Wir dürfen nicht aufhören, Großes von Gott zu erwarten, denn dann werden wir passiv. Der Glaube wird erstickt, der Geist wird gedämpft. Gottes Wille ist, dass ich Großes von ihm erwarte, denn das führt in aktives Dienen. Das führt in den Dienst. Und genauso ist es auch bei Mose, es geht weiter. Mose hat ja bei Gott die Situation angeklagt. Und Gott versichert ihm, dass er Israel befreien wird. Also Gott ist da auch sehr sensibel, wie er mit Mose hier umgeht. Und er fordert von Mose ein, das von ihm zu erwarten. Er fordert von Mose ein, etwas zu erwarten, was er sich nicht vorstellen kann. Und sich auf ihn als den Herrn zu verlassen. Nicht auf Moses Kraft, denn die wissen wir, die ist begrenzt, bei uns ja auch. Aber diesen kleinen Glauben zu nehmen und ihn in Gott zu setzen. Sich in die Hände des Schöpfers fallen zu lassen, denn wir wissen am Ende, nur er kann das hier tun. Was ist das gerade bei dir? Vielleicht gibt es jetzt auch gerade etwas in deinem Leben, wo du sagen kannst, ich muss anfangen, wieder Großes von Gott zu erwarten. Vielleicht ist das ein Mensch, für den du schon lange intensiv betest, dass er zu Jesus findet. Ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf. Mein Schwiegervater erzählt immer sehr gerne die Geschichte von seiner Mutter, die eine richtige Beterin war. Die hat 56 Jahre für ihren Mann gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und da nicht den Mut zu verlieren, na ja, höchsten Respekt habe ich davor. Und er ist zum Glauben gekommen, hat sich ein paar Jahre vor seinem Tod bekehrt, hat sich noch im ganz hohen Alter taufen lassen. Vielleicht ist es bei dir aber auch die Befreiung aus einer Sucht, die dich so lange schon festhält und runterzieht, dass Gott dich befreit, dass es schon so heftig ist, dass du nicht mehr weiter weißt. Weiter Großes von Gott erwarten. Er wird dich befreien. Jesus wird dich auch aus dieser Sucht befreien. Vielleicht wünschst du dir auch schon lange eine Begegnung mit diesem Jesus. Hast schon viel von ihm gehört. Und bist interessiert daran, eine wirkliche Beziehung mit ihm zu haben. Er wird auch dir begegnen in deinem Leben. Erwarte auch Großes von ihm. Es können so viele Dinge sein. Aber wir haben einen so großen Gott. Aber ein Punkt, an dem Mose auch gekommen ist, nach dieser Phase der Entmutigung, war, dass er eine Entscheidung treffen musste für sich. Und wir müssen uns auch heute entscheiden. Wollen wir auf der einen Seite wie das Volk Israel sein, die ja bis zum letzten Moment gemeckert haben und gesagt haben, was hast du hier gemacht, Mose? Es wird ja alles nur noch schlimmer. Möchten wir wie so ein Volk Israel sein, das enttäuscht ist und nicht mehr daran glauben kann, an die Verheißungen des Herrn? Und in eine Abwärtsspirale geraten der Enttäuschung, Erwartungslosigkeit und Passivität. Oder sind wir wie ein Mose, der trotz der Enttäuschung nach vorne blickt und weiß, dass der Herr groß ist und er auf ihn vertrauen kann. Und der Herr größer ist als meine Vorstellungskraft. In Hebräer 11, Vers 27 steht hier über Mose: Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Mose hat an dieser Verheißung Gottes festgehalten, trotz der Enttäuschung, weil Gott für ihn Realität war. Er war für ihn Realität. Und er wusste, wer dieser Gott war. Und deswegen wurde er aktiv. Er hat sich nicht abbringen lassen von seinem Auftrag, ist zum Volk Israel gegangen, hat ihnen die Botschaft verkündet, gesagt, Leute, ich packe meine Koffer, ich gehe jetzt. Sondern es ging weiter. Wir wissen, Gott schickt Plagen nach Ägypten. Und das Volk Israel, also jetzt nur kurz zusammengefasst, kann fliehen. Ich möchte ein Zitat vorlesen von einem Missionar, der heißt William Carey. Der hat mal gesagt, in einem Zitat, Großes von Gott erwarten, Großes für Gott versuchen. Großes von Gott erwarten, Großes für Gott versuchen. Das eine führt zum anderen. Und es kommt die nächste Phase. Gott vollendet und erfüllt. So ist unser Gott. Und ich möchte einen Psalm vorlesen, der ist so genial, er ist ganz kurz und er ist so genial, weil da so viel Wahrheit hintersteckt. Psalm 37, Vers 5 steht, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Hier steht was ganz Interessantes, ich habe das so lange überlesen. Hier steht, das erste ist, befiehl dem Herrn deinen Weg. Befiehl ihm deinen Weg. Bedeutet, Jesus, ich befehle dir meinen Weg an und meinen Lebensweg, all das, was mein Leben enthält, das sollst du segnen und das soll auf deinem Weg sein. Ich möchte diesen schmalen Weg gehen, auf deinem Weg wandeln. Und dann kommt was, das Nächste, was der Psalmist sagt, ist, und vertraue auch auf ihn. Das bedeutet, im Umkehrschluss kannst du ihm deinen Weg anbefehlen, aber ihm nicht vertrauen. Der Psalmist macht deutlich, das muss beides gehen. Das muss beides, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Du musst ihm deinen Weg anbefehlen und du musst auch vertrauen. Und dann wird er handeln. Wie spannend. Das heißt, ich muss mich prüfen. Habe ich ihm vielleicht meinen Weg anbefohlen, aber ich vertraue ihm nicht wirklich? Befiehl ihm deinen Weg an und vertraue ihm. Und dann wird er handeln. Und hier bei Mose greift Gott übernatürlich ein. Und ich bin so überzeugt davon, das hat all die menschliche Vorstellungskraft von Mose total gesprengt. Dass Gott jetzt wirkt durch Plagen und sie so die Möglichkeit haben zu fliehen. Es hätte sich wahrscheinlich keiner träumen lassen können, wie Gott hier sein Volk aus der Sklaverei führt. Und die Israeliten, man kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich finde mich so häufig so wieder in ihnen. Sie sind wieder einmal hin und her gerissen. Gott führt sie raus aus Ägypten. Und sie sind auf der Flucht. Und sie wissen ja, das war sehr übernatürlich, wie Gott sie da herausgeführt hat. Und jetzt kommt das Meer. Jetzt steht das Meer vor ihnen. Und hinten kommen die ägyptischen Soldaten. Und die Israeliten sind keine Soldaten. Vorne das Meer, hinten die Soldaten. Was machst du mit uns, Mose? Jetzt ist alles vorbei. Wir müssen uns entscheiden, wie Israel hin und her geworfen zu werden und immer wieder die Frage zu stellen, hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, dass er mich bewahrt? Hat er wirklich gesagt, dass ich sein Kind bin? Hat er wirklich gesagt, dass er mir Wachstum schenkt? Hat er wirklich gesagt, dass er mein Leben segnet? Ja, das steht in seinem Wort. Das ist seine Zusage für unser Leben. Sind wir wieder ein unsicheres Israel oder wie ein erwartungsvoller Mose? Mose mit dem Volk sieht das Meer vor sich und die Soldaten hinter sich. Und ich liebe diese Bibelstelle, wie Mose hier reagiert, was er hier sagt, ist so vorbildlich. 2. Mose, die Verse aus Kapitel 14, die Verse 11 bis 14. Zugleich überhäuften sie Mose mit Vorwürfen. Du hast uns bloß hierher geschleppt, damit wir in der Wüste sterben. Es gab wohl nicht genügend Gräber in Ägypten. Was hast du uns damit angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir nicht dort schon gesagt, lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es ist immer noch besser, ihr Sklave zu sein, als hier in der Wüste zu sterben. Habt keine Angst, beruhigte sie Mose. Bleibt standhaft und ihr werdet sehen, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet diese Ägypter hier nie wieder zu Gesicht bekommen. Der Herr wird für euch kämpfen. Wartet nur in Ruhe ab. Was für eine Botschaft. Was muss in Mose vorgehen? Er sieht ja auch die Situation, Soldaten mit voller Wut. Ja, die Plagen haben viele Menschen dort in Ägypten getötet. Und die sind so sauer auf Mose, auf den Gott Israels und kommen mit so einer Wut jetzt angerannt zum Volk Israel und vor ihm dieses Meer, unmöglich hier jetzt zu überleben. Und Mose steht vor dem Volk, das sagt, was hast du mit uns gemacht? Und deswegen in dieser Situation sind diese Worte so stark. Er sagt, bleibt standhaft, ihr werdet sehen, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet diese Ägypter hier nie wieder zu Gesicht bekommen. Und die denkt, aber da kommen die doch schon. Ihr werdet sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Der Herr wird für euch kämpfen. Wartet in Ruhe ab. Was für starke Worte. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft auch vom Kreuz, dass Jesus für dich und für mich bezahlt hat. Ein für alle Mal. Und Jesus hat diesen Kampf gekämpft, weil wir den Kampf gegen die Sünde verlieren. Er hat das getan. Und so geht es auch weiter. Jesus begleitet uns in unseren Glaubenskämpfen. Und auch so wie Mose das hier gesagt hat, gilt das auch für uns. Wartet nur in Ruhe ab. Gott wird für uns kämpfen. Was für starke Worte. Und wenn der Teufel uns wieder daran erinnert, vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, da hat ein Pastor erzählt, dass der früher aus der Jugendzeit ein sehr übles Leben geführt hat. Und der war schon 45 Jahre in seinem Dienst. Und dann kamen so Gedanken, und da sagt er, das hat der Teufel mir so eingeredet, aus meiner Jugendzeit die Dinge, die ich da getan habe. Und der hat angefangen, schlechtes Gewissen zu bekommen. Der Teufel erinnert uns immer wieder an die Sünden, die wir getan haben. Und das Wort Gottes sagt, Gott wirft sie in die Tiefen des Meeres. Und wenn das wieder kommt, wenn solche Situationen kommen, dann gehe ich zum Kreuz und sage, Jesus, du hast ein für alle Mal für mich bezahlt. Und ich kann denen nichts hinzufügen, keine religiöse Haltung oder Sonstiges. Ich kann nur das in Dankbarkeit annehmen, dass du ein gnädiger Gott bist. Und wenn dein Gewissen dir einredet, kein guter Christ zu sein, dann bring es zum Kreuz. Wenn dein Nachbar dir alles, wirklich alles an Geduld abverlangt, dann lass auch Gott diesen Kampf für dich kämpfen. Antworte nicht mit derselben Lieblosigkeit, wie der Nachbar das tut. Und was ist, wenn sich meine Erwartungen nicht erfüllen? So wie hier bei Mose auch. Mose musste das auch lernen, dass Gott am Ende vollendet und erfüllt. Aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Man hätte jetzt sagen können, ja, Gott hätte das von vornherein irgendwie verhindern können, viel früher. Aber wir dürfen nicht die Souveränität Gottes in Frage stellen. Er ist souverän in all seinen Handlungen und das sehen wir hier am Ende. Was passiert? Das Meer wird geteilt und das Volk Israel, die laufen da trockenen Fußes hindurch. Also wenn das nicht übernatürlich ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn das kein mächtiger Gott ist, dann weiß ich auch nicht. Und wisst ihr, das ist derselbe Gott, an dem ich glaube, wenn ich einen Glaubenskampf habe. Das ist der Gott. Das ist derselbe Gott, der das Meer geteilt hat. Derselbe Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das ist der, an den ich glaube, an keinen anderen. So groß ist der Herr. So Großes können wir von ihm erwarten. Lassen wir uns nicht von dem Strudel der Enttäuschung in eine Passivität führen, sondern bringen wir das zum Kreuz und sagen, Gott, da ist Enttäuschung in meinem Herzen. Da ist etwas, was ich so schwer vergeben kann. Reinige du mein Herz, heile du mein Herz, Jesus. Ich brauche, dass du mich ganz erfüllst. Und dann wollen wir neu seiner Souveränität vertrauen, auch wenn er ganz andere Wege oft hat, als wir uns das vorstellen. Zu wissen, ich falle nie tiefer als in seine Hand. Zu wissen, seine Gedanken sind viel größer als meine Gedanken. Seine Wege sind größer als meine Wege. Und er wird das Vertrauen belohnen. Und ich bin überzeugt davon, er wird Größeres schenken, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und ich denke, am Ende ist es so, Gott will, oh, Dankeschön. Oh, das habe ich auch erwartet. Oh, hier, geh mal mir Wasser bringen, Dankeschön. Gott ist so groß. Danke. Vielleicht ist es auch gerade bei uns die Ehe, die uns zu schaffen macht. Und ich hatte mal was in einem anderen Buch, auch von Timothy Keller, der redet über Ehe und es ist ein sehr, sehr ermutigendes Buch. Und der hat da etwas geschrieben, das fand ich ganz spannend. Der hat geschrieben, Gott möchte nicht nur unsere Ehen retten, er möchte sie erfüllen. Er möchte nicht nur, dass du deinen Beruf dich nicht quälst. Ja, manche sagen ja auch, ja, in meinem Beruf, ich gehe eigentlich nur hin, mach da so alles, was ich machen muss, dann bin ich wieder weg und dann kann ich richtig Jesus nachfolgen und so. Timothy Keller hat auch ein Buch über Berufung geschrieben, da sagt er auch was ganz anderes. Auch da sagt er, Gott möchte uns nicht nur einen Beruf, sondern mit dem Beruf eine Berufung schenken für die Menschen dort vor Ort, ein Licht zu sein. Also Gott möchte uns nicht nur irgendwie etwas retten, sondern er möchte uns auch erfüllen. In der Ehe, im Beruf, wo auch immer wir sind, in der Nachbarschaft. Er gibt uns nicht nur einen Auftrag oder einen Dienst, sondern er befähigt uns auch dazu, das Licht zu sein. Er ist der, der uns auch erfüllt. Und ich möchte abschließen nochmal mit Georg Müller. Der kann auch in der Hinsicht ein großes Vorbild sein. Mit welchem Vertrauen, welcher Erwartung er da reingeht. Und das Spannende ist, diese Stelle, die ich zuvor vorgelesen hatte, aus der ich erzählt hatte, aus dem Buch von Georg Müller, es gab 3, 4, 5 Stellen vorher, da haben die wochenlang nichts zu essen gehabt. Also es gab Enttäuschung dort. Es war nicht immer so, dass sie gebetet haben und zack ist der Bäcker da, zack ist der Milchmann da. Es gab Phasen, die waren so elend lang. Er hat gesagt, er hat wochenlang nichts gegessen. Die Erwachsenen haben den Kindern das zu essen gegeben, dass sie dann überleben können. Aber dann gab es Situationen, wo Gott so übernatürlich wirkt und eingreift, wo sie sich das nicht vorstellen konnten. Und in dieser Hungerphase, das Vertrauen auf Gott nicht zu verlieren, ist so stark. Er belohnt es dann auch. Lasst uns wieder Großes von Gott erwarten, weil das führt uns ins aktive Dienen für ihn. Amen. Es waren jetzt nicht ganz 2 Stunden. Ich hoffe, das ist okay. Ich würde gerne noch mal beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und bitte verzeih, wenn wir